Wir sind in den Psalmen, die letzten Psalmen hier von David. Eine Gruppe von Psalmen, die wir schon angefangen haben mit Psalm 138 und 139. Wie schon gesagt, bei Psalm 138 geht es in diesem Psalm sehr stark um das Thema Verfolgung. Das ist in Psalm 138 und 139 noch nicht so stark im Vordergrund, das Thema. Aber jetzt in den folgenden Psalmen ist das sozusagen das zentrale Thema. In den Psalmen 140 bis 143, vier Psalme, vier Gebete. Und das sind wirklich Gebete aus der Not heraus. Gebete unter Verfolgung, unter Druck. Und ich weiß nicht, ob du schon mal unter Druck warst, ob du schon mal das Empfinden hattest, da will mir irgendwer was Böses, da hängt mir irgendwer im Nacken, ich fühle mich bedroht, bis dahin sogar, dass du tatsächlich Schläge eingesteckt hast, geschlagen wurdest, missbraucht wurdest, dir Gewalt angetan wurde. Diese Gebete sind Gebete für dich. Der Heilige Geist hat sie David eingegeben und es sind nicht Gebete, die irgendwie ein frommer Pastor an seinem Reißbrett entworfen hat, sondern es sind Gebete aus dem Leben heraus. David selbst ist verfolgt worden. Ihm ist nach dem Leben getrachtet worden. Obwohl er sich nicht schuldig gemacht hat. Saul hat ihm alles Mögliche Böse unterstellt. Und hat ihn verfolgt. Doch hat David immer wieder ihm gezeigt, auch ganz bewusst und offensiv gezeigt, hey, ich will dir nichts Böses. Ich bin für dich. Du bist mein König. Ich diene dir. Und auch andere Situationen hat David erlebt. Das wissen wir. Sein eigener Sohn, der gegen ihn aufgestanden ist und ihn vom Thron stoßen wollte. Ihm ging das nicht schnell genug, dass der Vater nun endlich mal tot ist. Er wollte die Herrschaft übernehmen. Und konnte nicht warten. So wie Adam und Eva nicht warten konnten, dass Gott sie wachsen lässt und sie heranreifen lässt. Nein, sie wollten sich selber nehmen. So ist das eine der wesentlichen Punkte der Sünde ist, dass wir nicht warten können, sondern dass wir uns nehmen wollen. Wir können nicht darauf warten, dass Gott den rechten Zeitpunkt schenkt und den richtigen Partner schenkt, bis es zur Hochzeit geht, bis es zu dem Punkt geht, wo wir ein Fleisch werden mit einem Menschen, den wir lieben. Wir können nicht warten auf den Zeitpunkt. Wir nehmen uns. So wie Absalom, der Sohn Davids. Und David ist derjenige, der darunter gelitten hat, der fliehen musste vor seinem eigenen Sohn. Und diese Gebete hier, wie gesagt, sie sprechen von den Nöten, die David selbst durchlebt und durchlitten hat. Als ein Mann Gottes, der unschuldig verfolgt wird. Und wenn du, wie gesagt, das erlebt hast, dann sind das Gebete für dich, die der Heilige Geist David geschenkt hat, um dich zu ermutigen, um dir Worte in den Mund zu legen, um dir zu zeigen, dass du nicht alleine dastehst, sondern dass es auch anderen so geht. Petrus sagt das in seinem Brief, in seinem ersten Brief, Und zwar sagt er in Kapitel 5, Vers 8, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Petrus spricht hier etwas aus, was zum Verständnis dieser Psalmen wichtig ist. Diese Psalmen sind sehr handfest. Da geht es um ganz konkrete Menschen, die David verfolgt haben, die ihre Lügen verbreitet haben, die ihm ans Leder wollten. Das Neue Testament sagt uns, Epheser 6 sagt uns Gott, dass unser Kampf aber nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Und auch in Psalm 140 werden wir sehen am Anfang, dass David von dem bösen Menschen redet, beziehungsweise auch später von dem Feind in Einzahl. Und das ist das, was das Neue Testament uns offenbart, was Jesus uns offenbart hat. Der Kampf in dieser Welt, das ist ein Kampf gegen einen, der hinter den bösen Machenschaften von Menschen steht. Das ist der Feind. Das ist der Böse. So wird es im Neuen Testament vielfach, in vielen verschiedenen Schriften, wird der Satan einfach als der Böse bezeichnet. Und hier wird uns gesagt, dass der Widersacher, der Teufel, unser Widersacher, einer, der sich gegen uns stellt, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist ein Gedanke, der mich schon eine Weile beschäftigt, immer wieder, dass wir uns nicht klar sind, in welchem Kampf wir uns befinden. Dass der Teufel, der wütet nicht nur draußen in dieser Welt, sondern er geht auch durch die Gemeinde, Geschwister, als brüllender Löwe. Er geht durch die Gemeinde. Er sucht, welche der Geschwister er verschlingen kann. Ja, wir glauben, dass wir durch Jesus Christus errettet sind. Wir glauben, dass Jesus Christus der Schlange den Kopf zertreten hat, dass er der Sieger ist über den Teufel. Dass er den Teufel überwunden hat. Wir sehen es in den Evangelien, dass er ihm mit dem Wort widerstanden hat in all seinen Versuchungen und dass der Teufel weichen musste. Und darin ist uns Jesus ein Vorbild, wie wir mit dem Teufel kämpfen sollen. Und darüber hinaus hat Jesus den Teufel besiegt. Seine Macht, die der Teufel über uns Menschen hat, hat er gebrochen am Kreuz von Golgatha, als er uns erkauft hat, uns herausgekauft hat aus der Herrschaft des Teufels. Der Teufel hat keine Macht mehr über uns. Wir brauchen deswegen den Teufel nicht zu fürchten, oder? Und ich sage, dieses Schriftwort macht uns deutlich, ja, aber, denn wir brauchen den Teufel nicht zu fürchten, wenn wir im Glauben stehen. Wenn wir an Jesus dranbleiben, wenn wir mit Jesus gehen, brauchen wir keine Angst zu haben. Aber wehe, der Teufel findet dich alleine. Er ist ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das spricht hier nicht von Happiness, von Spaß. Das Christenleben ist kein Spaß. Zumindest, wenn du Jesus ernsthaft nachfolgst. Wenn du Christentum nur als ein Hobby betreibst, dann hat der Teufel nichts von dir zu befürchten. Dann bist du letztendlich immer noch in seinen Schlingen gefangen. Weil du selbst das verschleierst, worum es eigentlich geht, worum es Jesus eigentlich geht, nämlich die Radikalität eines neuen Lebens, eines Lebens in der Nachfolge Jesu. Aber diejenigen, die Jesus nachfolgen, die werden das erleben, dass der Teufel umhergeht und irgendwann zu ihnen kommt und sein Maul aufreißt und brüllt. Ich weiß nicht, wir haben mal irgendwie, ich weiß nicht, wie war das im Zoo? Sister, wie war das mit der Kleinen? Ne? Auf den Schultern, da stand da dieser Löwe, ne? Und im Zoo, ne? Und irgendwie meinte Sister zum kleinen Mädchen da auf den Schultern, guck doch mal, da ist der Löwe. Und irgendwie das Mädchen war so, ich will da nicht hin oder irgendwie so, ich weiß nicht, was hatte sie gesagt? Auf jeden Fall. Und Sister war so begeistert und dann fing er an zu brüllen und plötzlich wurde es ganz nass auf ihren Schultern. Und wisst ihr, dazwischen muss unsere Haltung sein. Wisst ihr, wir brauchen uns nicht in die Hose zu machen, wenn der Teufel kommt mit seinem Gebrüll. Sondern wir sollen die Waffen Gottes ergreifen. Wir sollen uns, ja, und wir müssen, und diese Gebete zeigen uns das auch. Und Jesus hat es uns auch gelehrt. Wir sollen beten. Was sollen wir beten? Bewahre uns vor dem Bösen. Das ist das Böse schlechthin. Das ist auch das Böse in mir. Aber es ist auch der Böse. Rette uns vor dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Es sind Gebete, die wir sprechen sollen. Und das sind diese Gebete, die David auch spricht. Rette mich vor dem Bösen. Rette mich. Und dann erleben wir die Rettung Gottes, dass er sich zu uns stellt, dass er den Sieg erringt für uns. Im Glauben sollen wir widerstehen, im Vertrauen auf die Kraft Jesu, auf seine Überwindermacht und Überwinderkraft. Und durch den Glauben werden wir selbst zu Überwindern. Und dann sagt Petrus, und seid getrost darüber, ne? Das ist nicht etwas Besonderes, was euch passiert, wenn ihr sowas erlebt. Das ist nichts Besonderes, das passiert allen euren Brüdern, allen euren Geschwistern in der ganzen Welt. Paulus hat es schön gesagt in 2. Timotheus, ein bisschen ein paar Seiten vorher. 2. Timotheus 3 sagt er in Vers 12, und es ist wichtig, dass wir diese Verse lesen und uns verinnerlichen. Warum? Weil Gott nicht möchte, dass wir blöd und dumm in unser Verderben rennen, sondern dass wir gewappnet sind, dass wir wissen, was das heißt, mit Jesus zu leben, ein Christ zu sein. Er sagt, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wenn du sagst, okay, also mir geht's ja gut, ich hab keine Verfolgung zu erleiden, dann frage ich dich, wie ernst gehst du mit Jesus? Wie eng und klar gehst du mit Jesus? Wenn du mit Jesus gehst, wirst du diese Dinge erleben. Du wirst sie auf einer geistlichen Ebene erleben. Du wirst die Angriffe des Teufels in deinem Leben erfahren. Sei es in Versuchungen, sei es in Anmachen, in Verängstigungen, wo der Teufel dir versucht, Angst zu machen auf die verschiedensten Arten und Weisen. Durch Menschen, aber auch durch Menschen. Nicht nur durch Menschen, aber auch durch Menschen. Aber bis dahin, dass du tatsächlich eingeschüchtert wirst, weil du dich zu Jesus bekennst, weil du ja von dem sprichst, was dir eigentlich das Wichtigste ist. Weil wenn Jesus in dein Leben gekommen ist, wenn du Jesus erkannt hast, dann ist er das Wichtigste deines Lebens. Es gibt nichts Größeres, es gibt keinen wie ihn. Und wenn du Jesus wirklich, wenn er die Nummer eins deines Lebens ist, dann wird Verfolgung kommen. Warum? Weil der Teufel, dem geht es gar nicht. Weißt du, du selbst bist gar nicht das Problem. Sondern es ist Christus in dir. Das ist das Problem. Christus in dir ist das Problem. Und zwar lesen wir das in Johannes 15. Johannes Johannes 15 steht Vers 18, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Darum hast du Probleme, weil Jesus dich erwählt hat. Du sagst, ich bin doch zu Jesus gekommen, weil ich eine Lösung für meine Probleme brauchte. Das ist jetzt aber blöd. Ich sag dir, ja, Jesus ist der Löser deiner Probleme. Er heilt dich von deinen Krankheiten. Er heilt dich von deiner Not, von deiner Seelennot und Seelenlast. Er hat Lösungen für deine Probleme. Er bringt dich in die Geborgenheit, dass du keine Angst mehr hast. Er schenkt dir ewiges Leben und dadurch nimmt er dir die ganze Angst vor dem Tod und vor dem Gericht Gottes. Er schafft viele, viele, viele Probleme beiseite. Das heißt aber nicht, dass du, wenn du mit Jesus gehst, keine Probleme mehr hast. Nein, du hast andere Probleme. Und davon spricht Jesus ganz klar. Er hat immer wieder mit seinen Jüngern darüber gesprochen. Gott redet die ganze Zeit darüber. Du kannst so viel über Verfolgung lesen. Ne? Im Neuen Testament. Das gehört dazu. Von Anfang an hat Jesus darüber gesprochen, die Apostel haben es auch getan. Wer sind wir zu sagen, der christliche Glaube und Verfolgung, das gehört nicht zusammen, das passt nicht zusammen. Und wir leben in einer Zeit, wo das ja tatsächlich so ist. Eine Zeit, manche sprechen davon, von einer Zeit der größten Christenverfolgung in der ganzen Geschichte der Menschheit. Und ich glaube das. Also Jesus sagt, sie hassen euch wegen mir. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und sie haben Jesus verfolgt. Darüber haben wir gesungen. Das wissen wir. Jesus wurde verfolgt. Auf viele Arten und Weisen. Von Anfang seines Lebens an, als er hier auf der Erde war, ist er verfolgt worden von dem König Herodes. Er musste fliehen nach Ägypten. Erst oft, als er in Jerusalem war, Galiläa war, umhergezogen ist, ist er immer wieder in Situationen hineingekommen, wo sie ihm ans Leben wollten. Wir lesen das in den Evangelien. Sie setzten sich zusammen und beratschlagten, wie sie ihn töten könnten. Sie haben ihn in Nazareth haben sie ihn an eine Klippe gestoßen und wollten ihn runterstoßen. Aber Gott hat geschenkt, dass er mitten durch ihre Mitte hindurchgehen konnte. Denn seine Zeit war noch nicht da. Aber er hat sein ganzes Leben über Verfolgung erlitten, dass Menschen ihm ans Leben trachteten. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Sie kennen Gott nicht, sind getrieben von der Finsternis, Menschen, die das tun. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Aber das geschieht, damit das Wort erfüllt würde, in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Letztendlich haben sie keinen guten Grund dafür. Keiner hat einen guten Grund dafür, Jesus zu hassen. Und viele laufen draußen rum und würden sagen, wenn du ins Gespräch mit ihnen kommst, ach, Jesus finde ich ja ganz gut, ne? Den hasse ich ja nicht, der ist doch ganz in Ordnung so, ne? Aber irgendwie haben sie irgendwie einen Brast auf Christen. Wenn du anfängst mit ihnen über die Bibel zu reden, oh, bleib mir weg mit der Bibel, so, ne? Jesus als eine Gestalt, die, ja, die Gutes getan hat, ist irgendwie was Interessantes, was Nettes, was Schönes. Aber sobald die Leute Jesus näher kennenlernen, sobald sie wissen, wer Jesus wirklich ist, dann kriegen die auch ein Problem mit Jesus. Und das lesen wir in Johannes 7, Vers 7, was das Problem ist eigentlich. Johannes 7, Vers 7. Er redet hier mit seinen leiblichen Brüdern, die zu dieser Zeit noch überhaupt kein Verständnis für Jesus hatten, weltlich eingestellt waren, weltlich gedacht haben, hey Jesus, du musst dich ein bisschen selbst promoten, ne? Du musst mal zum Fest gehen, mal so richtig, ne? Dann hast du mal so richtig hier die Leute, ne, bei der Stange. Und Jesus sagt, ey, ihr habt sie nicht alle, ihr seid immer noch gesteuert vom Denken dieser Welt. Er sagt, ihr, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie. Und jetzt kommt's, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Es gibt Leute, die draußen rumlaufen und sagen, oh, Jesus ist, der ist ganz nett. Der sieht in jedem Menschen nur das Gute. Ist nicht wahr. Jesus sieht in jedem Menschen das Böse. Und er belässt es nicht dabei, dass er das nur sieht. Nein, er verkündet es uns auch. Er sagt es uns auf die eine oder andere Art und Weise, offenbart er uns unser Herz und sagt, das ist eine dunkle, finstere Grube, dein Herz. Da ist viel, viel unreines Zeugs drin. Da wurde viel unreines Zeug reingetan. Du hast dir selbst auch viel unreines Zeug da reingetan. Und das bestimmt dein Leben. Und es kommt unreines Zeugs hinaus. Auch wenn du Gutes willst, kommt am Ende Böses dabei raus. Und deswegen ist die Welt hinter Jesus her. Deswegen war auch Paulus hinter Jesus her. Und Jesus hat zu Paulus gesagt, warum verfolgst du mich? Und Paulus hätte fragen können, wieso? Jesus, dich verfolge ich doch, ich verfolge doch die Christen. Ja. Aber Jesus hat gesagt, du verfolgst mich. Du bist hinter mir her. Paulus war hinter Jesus her. Warum? Ich glaube, das können wir lesen in Römer 7. Weil er hat so danach gestrebt, ein heiliges, frommes Leben zu führen. Aber er kam nicht gegen die Macht der Sünde in seinem Leben an. Diese Macht, die ihn dazu geführt hat, zu begehren, wo er nicht begehren sollte. Nach außen hin war er tadellos, wie er das sagt. Keiner konnte ihm ans Bein pinkeln. Er war ein frommer Superheld. Aber dieses eine dieser 10 Gebote, was ihn darauf verwiesen hat, was Jesus noch viel intensiver gepredigt hat. Jesus hat gepredigt, wisst ihr, Mord, Ehebruch, alles gut und schön, ne? Ihr bemüht euch darum, das einzuhalten. Aber wisst ihr was? Schon in deinem Herzen hast du schon Ehebruch begangen, hast du Mord begangen. Wenn du in diese Richtung denkst, wenn deine Gedanken, deine Augen in diese Richtung abschweifen, dann bist du schon zum Sünder geworden, dann hast du schon übertreten. Denn die Sünde beginnt im Herzen. Nicht das unreine Essen, die verunreinigten Hände machen dich unrein, das unreine Essen. Nein, die unreinen Gedanken des Herzens, aus dem bösen Herzen kommen diese Dinge alle hervor. Alles Böse kommt aus dem Herzen hervor, aus einem verunreinigten Herzen. Und nur die, die reinen Herzens sind, nicht nur die, die ein tadelloses Leben vorweisen können, sondern die ein reines Herz haben, werden Gott schauen. Und daran ist Paulus verzweifelt. Und solange er nicht sich geöffnet hat für Jesus, hat er mit einer extremen Wut Jesus und seine Nachfolger bekämpft. Weil er das nicht ertragen konnte, diese Spannung, mit dieser Spannung zu leben. Seine Werke waren böse. Er wusste es genau. Er hat es gemerkt, wenn er mit Christen in Kontakt gekommen ist. Er hat das gespürt. Und manchmal ist das doch so, Geschwister. Du musst doch nicht mal was sagen. Und du kriegst einen Anranzer, was du dir denn denkst. So, ne? Für wen du dich eigentlich hältst. Das ist der Hintergrund, auf dem diese Psalmen für uns zu verstehen sind. Du und ich, wir werden angegriffen, wenn wir mit Jesus klar gehen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn Jesus in uns lebt und durch unser Leben hindurch scheint, dann wirst du Verfolgung erleben, wie David es erlebt hat, als Kind Gottes. Lass uns mal ein bisschen lesen jetzt. Psalm 140, dem Chorleiter ein Psalm von David. Rette mich, Herr, von bösen Menschen, vor gewalttätigen Männern behüte mich. Da könnte man viel drüber nachdenken. Wie gesagt, im Original steht das hier in Einzahl. Dahinter steht der Böse, der Satan. Aber ist es nicht auch interessant, dass hier von den gewalttätigen Männern die Rede ist? Gott hat uns mit Kraft ausgerüstet. Was machen wir mit unserer Kraft, Männer? Ja? Wie setzen wir unsere Kraft, unsere Fähigkeiten ein? Wir können auch Gutes bewirken. Wir können Gutes tun mit unserer Kraft. Wir können Häuser bauen. Ja? Wir können Gemeinde renovieren, genau. Nächste Woche wird übrigens der Durchbruch gemacht. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Wir können so viel Gutes mit unseren Händen machen, ne? Aber wie viel Böses geschieht in dieser Welt durch Männerhände? Klar, Frauen auch. Frauen können das auch. Aber es ist doch so, gerade wir Männer sind gerufen, sind gefordert. Brüder, wir sind es. Wir müssen von Christus verändert werden, dass wir unsere Kraft nicht einsetzen, um Gewalt und Unrecht in diese Welt hineinzutragen, sondern das Recht, dass wir dem Recht zum Sieg verhelfen, dass wir Gutes tun, dass wir Liebe üben. Wir Männer sind gefordert. Und dafür ist es wichtig, dass du dich in die Gemeinschaft von Christus hineinbegibst, ganz persönlich, dass du dich verändern lässt. Denn in uns ist der Kain, der seinen Bruder umgebracht hat, weil er es nicht ertragen konnte, weil durch seinen Bruder seine Verdorbenheit offenbar geworden ist. Wir müssen davon gereinigt werden und verändert werden, erneuert werden in das Bild Jesu Christi, des Mannes, der ein wahrer Mann gewesen ist. Ich will mich von ihm verändern lassen, von seiner Reinheit, von seiner radikalen Liebe zu den Verlorenen, zu den Schwachen. Behüte mich vor gewalttätigen Männern, die Bosheiten ersinnen im Herzen. Hier steht es, im Herzen geschieht es. Die täglich Kriege erregen. Und Jakobus sagt uns dazu, nur ganz schnell hier diese zwei Verse, Jakobus 4. Und wir leben in Zeiten des Krieges, oder? In Zeiten der Kriege und Kriegsgerüchte, wie Jesus gesagt hat über den letzten Tage. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Dieser Trieb der Sünder, sich etwas zu nehmen, was man nicht hat, was man gerne haben möchte, nicht zu bitten, nicht in die Beziehung einzutreten zu Gott, in die wahrhafte Beziehung zu unserem Vater im Himmel, in die Liebesbeziehung, die ihn nicht wegnimmt und wegreißt, sondern die bittet. Und die sich auch leiten lässt von der Weisheit dessen, der größer ist als man selber, ihm keine Vorschriften zu machen, nicht getrieben zu sein von den Lüsten und Begierden des Herzens, eines bösen Herzens. zurück zu Psalm 140. Sie haben geschärfte Zungen wie eine Schlange, Viperngift ist unter ihren Lippen. Auch dazu könnte man in Jakobus gut nochmal nachlesen, was das mit der Zunge auf sich hat, wie man mit der Zunge sehr heftige Dinge anrichten kann. Bewahre mich, Herr, vor den Händen des Gottlosen, vor dem Mann der Gewalttaten behüte mich, die beschlossen haben, meine Tritte umzustoßen. Während du am Gehen bist, versuchen sie dir die Beine wegzutreten. Hochmütige haben mir heimlich eine Schlinge und Fallstricke gelegt. Das werden wir in den kommenden Psalmen noch mehrmals lesen, dieses Schlinge auslegen. Das ist, ja, dieses Heimtückische, wisst ihr? Der Teufel ist nicht so, dass er immer offensichtlich angreift. Er kommt nicht immer als brüllender Löwe. Nein, manchmal kommt er verkleidet als Engel des Lichtes. Er legt seine Schlinge aus und sie ist scheinbar unsichtbar. Aber wenn du dort lang gehst und nicht aufpasst, trittst du hinein und wirst in die Schlinge gefangen. Ein Netz ausgespannt zur Seite des Weges. Sie haben mir Fallen gestellt. Ich sprach zu dem Herrn, du bist mein Gott. Höre, Herr, auf die Stimme meines Flehens. Herr, mein Herr, du Hort meiner Rettung. Du hast mein Haupt beschirmt am Tag der Waffen. Gewähre die Gelüste des Gottlosen nicht, Herr. Lass sein Vorhaben nicht gelingen. Sie würden sich überheben. Und das ist das Gebet. Nicht einfach nur, weil ich mein Leben retten will, sondern es geht in dem Ganzen immer auch darum, dass das Zeugnis Jesu Christi, was in mir ist, dass es lebendig bleibt. Wenn Ralf in seinem Büro nicht das Zeugnis von Christus weitergibt, dann ist da kein Licht in diesem Büro. Wenn du an der Stelle, wo du stehst, in deiner Klasse, in deinem Uni-Jahrgang, auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, wenn das Zeugnis Christi ausgelöscht wird, weil du in die Schlinge des Teufels gefangen wirst. Und das geht nicht immer nur darum, dass du irgendwie, dass dir Unheil zugefügt wird, dass du getötet wirst oder so, sondern das geschieht auch da, wo der Teufel dich in eine Versuchung fängt und du gefangen bist in der Schlinge des Teufels, dich in Sünden verfangen hast und dein Leben keine Leuchtkraft mehr hat, Christus nicht mehr durch dich leuchtet, da hat der Teufel auch sein Ziel erreicht. Wenn er dich nicht versucht kriegt, dann wird er dich von außen bedrängen. Aber er versucht es oft erstmal einfach nur damit, dass er dich versucht dazu, den geraden Weg mit Jesus zu verlassen. Und dadurch dein Zeugnis klein zu machen. Wo bin ich hier? Genau, also sein Gebet darum, dass dieses Vorhaben nicht gelingen möge des Feindes, sondern dass das Zeugnis Christi in mir weiterhin strahlt und leuchtet. Die Häupter derer, die mich umringen, das Unheil ihrer Lippen bedecke sie. Mögen glühende Kohlen auf sie herabfallen. Ins Feuer stürze er sie. In Wasserlöcher, dass sie sich nicht mehr erheben. Ein Mensch mit böser Zunge, er bestehe nicht im Land. Der Mann der Gewalttat, das Böse, möge ihn jagen Stoß um Stoß. Ich weiß, dass der Herr die Rechtssache des Elenden wahrnimmt. Das Recht der Armen. Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen, die Aufrichtigen werden vor deinem Angesicht wohnen. Und das ist wichtig in diesem Gebet, wisst ihr, mit Glauben zu beten. Wir können mit Glauben beten, so wie Jesus uns das gelehrt hat. Gesagt, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir beten in Gewissheit, dass Gott den Sieg davonträgt, dass er Gericht halten wird über den Satan, und auch über alle, die sich in ihrem Herzen an ihn gebunden haben, die sich nicht haben befreien lassen durch die Gnade Gottes. Psalm 141, ein Psalm von David. Herr, zu dir habe ich gerufen, eile zu mir, höre auf meine Stimme, wenn ich zu dir rufe. Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände als Speisopfer am Abend. Und das spricht von dieser Zeit, wo David und das Volk Israel wussten, ja, wenn wir uns Gott nahen wollen, dann müssen wir vor ihn kommen beim zentralen Heiligtum. Dann können wir nicht ohne Opfer vor ihn kommen. Aber er war verfolgt, wie er war. Ein Psalm später spricht davon, als er in der Höhle war, als Saul ihn verfolgt hat. Er war fern vom Heiligtum. Wie konnte er Gott nahe sein? Aber er hatte durch den Heiligen Geist die tiefe Gewissheit, Gott hört mein Gebet, auch wenn ich hier in der dunklen Höhle sitze. Und das spricht auch im Neuen Testament davon. Wir lesen in der Offenbarung, dass die Gebete der Heiligen wie Rauchopfer aufsteigen zu Gott. Gott erhört das Gebet seiner Kinder, wenn sie rufen, wenn sie schreien, egal wo sie sind. Wie wir es auch im Psalm 139 gelesen haben. Gott ist an jedem Ort. Er durchdringt alles. Bestelle, Herr, eine Wache für meinen Mund. Wache über die Tür meiner Lippen. Lass mein Herz sich nicht neigen zur bösen Sache, gottlos Taten zu begehen mit Männern, die Übeltäter sind. Ich mag nicht kosten von ihren Leckerbissen. Hier spricht David davon, dass er in dieser Verfolgungszeit versucht ist, sich anzuschließen. Und wie oft haben wir das erlebt? Hast du das erlebt? Habe ich das erlebt? Na, wenn wir in Gemeinschaft mit gottlosen Menschen sind, mit Menschen, die Jesus nicht kennen, die Jesus nicht nachfolgen, die anfangen zu lästern. Wenn du in dieser Lästerrunde drin bist, okay? Wo sie herziehen über den einen oder den anderen. Wo sie herziehen über einen Kollegen, der so ein bisschen dusselig ist. Ja, der irgendwie so ein bisschen komisch ist. Vielleicht ist es sogar noch ein Bruder. Und du selbst hast deine Probleme mit ihm, weil er so komisch drauf ist. Und du fängst an, mit zu lästern. David sagt, ich bete darum, dass du mir eine Wache für den Mund gibst, dass ich nicht mich versündige mit meinen Lippen, dass ich nicht mich eins mache mit diesen bösen Menschen. Und das sind ja nicht so böse Menschen eigentlich, mit denen man da zusammenhockt. Das sind ja die Guten, das ist ja die Clique, ne? Das ist ja die Clique von tollen Typen so, ne? Das sind ja die Coolen. Und man möchte ja dazugehören. Ja, bei unseren Teenie-Kindern erlebt man das ganz stark. Ne? Die Teenies in der Schule, ne? Die suchen nach dieser Peer-Group, nach diesem, na, wo sie dazugehören können. Aber kennen wir das nicht auch als Erwachsene? Geht es uns nicht auch so, dass wir auf der Suche sind nach Anerkennung, dass wir auf der Suche sind nach einer Gruppe, wo wir dazugehören, zu den Coolen, zu den Guten? So, wir wollen doch auch Teil dieser Truppe sein. Aber dann musst du den Gesetzen folgen, dieser Truppe. Dann musst du, und das macht so eine Truppe ja stark, dass sie sich ihren eigenen Wert auch damit, na, definiert, dass es da diese Schwachköpfe gibt, na, diese Loser. Und auf den trampelt man rum und dadurch fühlt man sich stark und dadurch macht man sich zu etwas. David sagt, bestelle, Herr, eine Wache für meinen Mund, Wache über die Tür meiner Lippen, lass mein Herz sich nicht neigen zur bösen Sache, gottlos Taten zu begehen mit Männern, die Übeltäter sind. Ich mag nicht kosten von diesen Leckerbissen, wirklich so einen Ekel zu empfinden davor, Geschwister. Darum betet David. Ich möchte einen Ekel davor haben, mich ihnen anzuschließen. Das ist ein Gebet. Das ist nicht in ihm natürlicherweise drin. In ihm natürlicherweise ist dieser Drang, sich dem anzuschließen. Ja, wenn ich nämlich mich nicht anschließe, dann werde ich auch einer von denen, die ausgegrenzt werden, die Loser sind. Dann bekomme ich ja Bedrängnis. Das ist hier ein Gebet darum. Ich möchte mich nicht eins machen mit Leuten, die gottlos handeln, die böse handeln. Und seien sie noch so cool. Und sei es noch so angenehm für mich und bequem, mich ihnen anzuschließen. Ich will einen Ekel haben davor, Gott, dass ich mich nicht eins mache damit. Weil ich mich dadurch gegen dich stelle, Gott. Weil ich dadurch den klaren Weg dir nach verlasse. Weil ich dadurch das Zeugnis, was du mir gegeben hast, kaputt mache, klein mache. Der Gerechte schlage mich. Es ist Gnade. Er strafe mich. Es ist Öl für das Haupt. Mein Haupt wird sich nicht weigern. Ja, ein Gebet darum und ein Entschluss darüber, zu sagen, ich will mich zurechtweisen lassen. Ich will annehmen. Ja, ich will mich unter den Rat beugen. Aber nicht von irgendwem, nicht von einem Mächtigen, nicht von einem, der irgendwie cool drauf ist. Nein, von einem Gerechten. Von einem, der dir nachfolgt. Von dem will ich mir was sagen lassen. Dem will ich mich unterordnen. Ja, ich will sogar einen Schlag hinnehmen. Wenn es denn sein muss, nehme ich auch einen Schlag hin. Das ist doch Gnade. Wenn du einen Freund hast, der die Wahrheit ins Gesicht sagt, der dir nichts vormacht, sondern der dir die Wahrheit ins Gesicht sagt, weil er dich liebt, ist doch viel besser, als wenn ich einen Freund habe, der mich heuchlerisch umschmeichelt. So, und die folgenden Verse sind ein bisschen schwierig zu verstehen, dann geht es hier weiter. Denn noch immer bete ich trotz des Unheils, das sie tun. Ich glaube, dass hier das Sie auf wiederum auf die Verfolger beziehungsweise die Gruppierung der Übeltäter hier gemünzt ist. Sind sie gefallen in die Hände ihrer Richter, so werden sie meine Worte hören, dass sie lieblich sind. Wie wenn ein Fels sich spaltet und die Erde aufreißt, so sind ihre Gebeine hingestreut für den Schlund des Scheols, des Totenreiches. Doch auf dich, Herr, mein Herr, sind meine Augen gerichtet. Bei dir suche ich Zuflucht. Gib meine Seele nicht preis. Geschwister, das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem ganzen Problemfeld. Wenn wir mit in Auseinandersetzungen stehen, wenn wir unter Druck stehen, ist es so wichtig, dass wir unsere Augen auf Gott richten, auf Jesus richten. Dass wir nicht dabei bleiben, auf die Menschen zu schauen, die vielleicht viel Kraft aufwenden, dass wir nicht unsere Augen ausrichten auch auf den Teufel in seiner Macht, sondern dass wir hinaufschauen zu dem Herrn, der alles überwunden hat, der Macht hat über alles. Auf den Herrn, auf dich, Herr, sind meine Augen gerichtet. Bei dir suche ich Zuflucht. Gib meine Seele nicht preis. Bewahre mich vor dem Netz, das sie mir gelegt haben und vor den Fallen der Übeltäter. Lass die Gottlosen in ihre eigenen Gruben fallen, alle miteinander, während ich immer vorbeigehe. Wisst ihr, und das ist, die Schlingen des Satans sind ausgelegt, wie auf einem dunklen Waldweg. Du gehst auf diesen dunklen Waldweg und denkst nichts Böses und gerätst plötzlich in diese Falle hinein. Aber dein Vater, der weiß, dass da diese Schlingen liegen und deswegen hat er gesagt, hey, pass auf die Fallen, die ausgelegt sind. Und hier, ich gebe dir eine Taschenlampe. Nimm sie mit, schalte sie an und achte genau, wo die Fallen liegen und tritt nicht hinein. So, jetzt gehst du los, stratzt du los auf deinen dunklen Waldweg. Und wenn du klug bist, dann vertraust du deinem Vater im Himmel, nimmst die Taschenlampe und leuchtest und schaust. Und achtest darauf, nicht in diese Falle hineinzutreten. Wenn du aber deinen Vater nicht ernst nimmst, wenn du sagst, ach, der Papa, der spinnt mal wieder. Der sieht wieder hinter jedem Busch irgendwie so einen schlimmen Anschlag. So, ne? Der übertreibt es mal wieder. Ne? Ach, ich muss doch nicht die Taschenlampe anschalten. So, ne? Das ist wie, was weiß ich, wenn die Mutter sagt, Junge, nimm dir eine Mütze auf. Ne? Ja, Mama, ne? Kaum aus dem Haus, gleich wieder abgenommen. Ne? Sieht ja blöd aus, ne? Was denken die Leute, wenn ich mit der Taschenlampe durch die Gegend renne, ey? So viele Dinge, die uns dazu führen, diesem Rat Gottes nicht zu folgen, nicht achtsam zu sein in unserem Leben. Zu denken, ach, das wird schon alles hinhauen. So, ne? Wird schon alles hinhauen. Ist schon immer gut gegangen, genau. Lass mich vorbeigehen. Hilf mir, Gott. Und das ist das eine. Das Gebet ist so wichtig. Jesus hat es uns gelehrt, zu beten. Aber Jesus hat uns auch gelehrt, zu streiten, zu kämpfen. Mit den Waffen Gottes, mit dem Schwert Gottes, mit dem Wort Gottes. Psalm 142, mit meiner Stimme schreie ich um Hilfe zum Herrn. Hier wird es noch extremer. David schreit zum Herrn, mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn. Du darfst schreien. Mensch, manchmal musst du schreien vor Gott. Und wenn du dich schämst oder dir das peinlich ist, dann fahr irgendwo in den Wald, wo du schreien kannst. Es ist manchmal wichtig zu schreien, seine Not zum Herrn zu schreien. Und er will das. Er ist da völlig schmerzlos. Er kann das ab, wenn du schreist. Er hat auch geschrien. Das haben wir vorhin gesungen, das hat mich echt bewegt. Ne? Für mich hat er solche Schmerzen durchlitten, dass er geschrien hat. Unschuldig. Für meine Schuld. Ich schütte mein Anliegen vor ihm aus, meine Not erzähle ich vor ihm. Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich wandle, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Schau zur Rechten und sieh, ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Er ist hier in der Höhle, ganz alleine. Na, wirklich, in aussichtsloser Situation. So wie Jesus am Kreuz, wo es sich in vollkommener Weise erfüllt. Verloren, keiner war mehr da. Keiner hat ihm beigestanden. Und so geht es dir und mir auch, wenn wir Jesus nachfolgen. Es kann Situationen geben, wo du ganz alleine bist, in der Höhle. Zu dir habe ich um Hilfe geschrien, Herr. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Rette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Es ist eine Zeit des Leidens. Sie geht vorüber. Gott wird uns herausreißen. Wir werden seinen Namen preisen in der Gemeinschaft der Heiligen in Ewigkeit. Ja, der Psalm 143, ich lasse das jetzt weg. Genau. Ja, ist schon in Ordnung. Jesus, wir danken dir, dass du unser Retter bist, unser Retter in der Not auch. Herr, wir bitten dich, dass du uns ja, wachsam machst, Herr, wo wir oft so geistlich so pennen, so schlafen, so träge sind. Ja, wo wir schon in Stricke und Schlingen des Teufels gefangen sind, ohne dass wir das so richtig merken. Wo wir uns schon längst verheddert haben. Herr, trenne du diese Bindungen, diese Stricke, trenne du sie durch. Reiß du uns raus. Mach du uns so entschieden wie David, echt so ganz entschieden, deinen Weg zu gehen. Und auch die Verfolgung, die damit einhergeht, nicht zu scheuen. Und da, wo wir mit dir gehen und einfach diese Not erfahren, erleben, da hilft du uns, dass wir standhalten und dass wir ja unsere Hilfe einfach bei dir suchen. Danke für diese Gebete, die uns helfen, unsere Not zu dir zu schreien. Ja, die uns auch dein Herz nahe bringen, Jesus, wie du selber geschrien hast in Zeiten deines Wandels hier auf der Erde, Herr. Hebräer sagt, dass du mit viel Geschrei und Tränen deine Not zu deinem Vater gebracht hast, immer wieder. Jesus, und wir wollen mit dir gehen, wir wollen mit dir nicht nur große Taten tun, sondern wir wollen auch lernen, mit dir zu leiden in dieser Welt, Jesus. Aber wir wollen festhalten an dir, dem Guten, dem Gerechten, dem, der die Liebe ist. Wir wollen uns an dich halten und um dich uns sammeln, wie sich um David die Verbitterten und Schwachen gesammelt haben in der Höhle. Jesus, wir wollen uns um dich sammeln. Wir haben nichts. außer dir. Aber du bist das helle, strahlende Licht in unserem Leben und wir wollen, dass dieses strahlende Licht leuchtet durch unser Leben hindurch zu anderen Menschen, Herr. Bitte reiße du Geschwister heraus, die in den Schlingen des Teufels drin sitzen. Herr, hilf du uns, wachsam zu sein, dass wir nicht vom Teufel verschlungen werden, sondern dass wir widerstehen im Glauben. Und dein Wort sagt, wenn wir dem Teufel widerstehen, dann wird er vor uns fliehen, Herr. Wir preisen dich, dass du den Sieg über den Feind errungen hast und bitten dich, dass du uns stärkst und segnest in diesem Kampf, Herr. Amen.
Wenn ich mir eine Sache von euch wünschen dürfte, ich sag's jetzt mal wirklich besonders den Männern, es fällt mir jetzt nicht leicht, das zu sagen, aber das hat mich sehr angesprochen hier, dieses stelle eine Wache vor meinen Mund her, ja, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen, lass nicht zu, dass mein Herz sich zum Bösen verleiten lässt, sei es in gottlosen Worten oder Taten, dass ich gemeinsame Sache mache mit Leuten, die Übeltäter sind. Nicht einmal kosten will ich von ihren Leckerbissen. Ich bin viel auf Facebook unterwegs und ich nenne es auch Hatebook mittlerweile. Hatebook, weil so viele Leute da keine Wache vor ihren Mund stellen. Und auch im Büro weiß ich, dass Leute, ich arbeite ja im Kindergarten, da habe ich nur meine Kollegin, Elena, aber ich kann mir vorstellen, und ich weiß es auch aus Büros, aus anderen Arbeitsstellen, dass da Gruppen sind von Männern, die sehr klare Meinung haben zur Flüchtlingsdebatte, zu der Entwicklung, die gerade in Deutschland ist, sei es die eine Seite oder die andere Seite. Auf beiden Seiten ist man pro Flüchtling oder gegen Flüchtlinge, ist man pro Merkel oder gegen Merkel, ist man, was weiß ich, pro irgendwas oder gegen irgendwas. Die Sache ist die, es werden so schlimme Worte fallen gelassen und wir dürfen uns nicht als christliche Männer diesem gottlosen Kampf anschließen. Wirklich. Also es werden Dinge gesagt, auch gegen Nazis. Und natürlich sind wir alle in dem Sinne gegen Nationalsozialismus. Wir sind da alle gegen Faschismus, ja. Aber ich bin nicht gegen Nazis. Das sind Menschen, die brauchen Gottes Liebe, die brauchen Vergebung und die kann ich nicht als dumme Schweine bezeichnen und als, und ihr könnt alles nachlesen, es gibt alle Beschimpfungen auf beiden Seiten übereinander und wiederum auch die Nazis auf die anderen. Das ist scheiße, wir dürfen da nicht mitmachen. Du musst als Mann, ich muss als Mann eine dritte Position beziehen in meinem Büro, auf meinem Arbeitsplatz. Und das ist die, dass Gott alle Menschen liebt, auch die Nazis. Ich komme aus einem Zuhause, meine beiden Schwestern sind halb vietnamesisch. Ihre beiden Väter waren Asylbewerber in Deutschland, sind hier rübergekommen. Und diese ganze Asyldebatte betrifft mich sehr persönlich, das wissen auch viele. Ich war aber dann bei den Pfadfindern und da hatte ich einen Pfadfinderführer, der war rechtsradikal. Das war mein Chef sozusagen. Und da war ich so 13 oder so. Da bin ich in seine Gruppe gekommen. Und der hat uns über Jahre begleitet. Und das war ein ganz toller Mann. Das sage ich hier bewusst. Wirklich. Der war selber noch fast ein Kind. Der war 18 oder so. Aber er hatte diese scheiß rechtsradikale Ansicht. Und deswegen will ich euch sagen, ich kenne beides. Ich kenne die Asylbewerber. Ich kenne die Leute, die pro Asyl sind. Und ich kenne sogar ein bisschen die Nazis. Und das sind alles Menschen. Und die sind alle angewiesen auf die Liebe Gottes. Die brauchen alle Erlösung. Die haben alle ihre Fehler. Und wir dürfen uns nicht reinziehen lassen in diesen gottlosen Kampf. Und am besten sogar noch Schimpfwörter posten. Leute als Schweine, als Assis, als Wichser, was weiß ich. Ich will das hier nicht alles sagen. Bezeichnen. Nur weil wir was gegen ihre Meinung haben und ihre Meinung hassen. Leute, lass uns da nicht mitmachen. Jesus, ich glaube echt, Jesus will das nicht. Und es ist so eine emotionale Situation gerade in Deutschland. Wir dürfen uns nicht reinziehen lassen in diesen ganzen Mist. Wir müssen unsere christliche Position verteidigen. Und Jesus ist auch für Nazis gestorben. Ich sage das hier meinen linken Freunden. Und andersrum aber auch. Also, wir müssen uns da echt... Und wir müssen Stellung beziehen, aber nicht eine von diesen beiden Stellungen. Okay, das ist sau hart, weil ihr werdet dann richtig wahrscheinlich von euren Kollegen... Na? Kriegt ihr eine Faust wahrscheinlich. Ist das an? Sorry, das musste ich aber echt sagen, ey.